Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerli zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner, dies ist Episode Nummer 107 und ich möchte heute darüber sprechen, wie Jugendliche einen Ausbildungsplatz finden nach der Schule, beziehungsweise über die Qualität und Präferenzen der Jugendlichen und auch über die Rolle und den Stellenwert der dualen Ausbildung. Da habe ich nämlich neulich ganz viel gelesen im LinkedIn-Profil von Dr. Dieter Domen. Der sitzt mir heute gegenüber, zum dritten Mal mittlerweile in diesem Podcast, vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie hier im schönen Berlin-Mitte. Hallo Dieter, ich grüße dich.
Hallo Marco, grüß dich. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlichen Dank dafür. Ich schiebe einfach mal gleich eine Frage vorweg. Ich habe nämlich gesehen, dass du dich dazu neulich eingelassen hast. Leiden wir in Deutschland und in Berlin unter einem Akademisierungswahn?
Nein, tun wir nicht. Also wir haben sicherlich in manchen Berufsgruppen etwas zu, möglicherweise zu viele Akademiker aber oder Akademikerinnen. Aber wenn wir uns den Arbeitsmarkt angucken, dann ist die Arbeitslosenquote immer noch entsprechend niedrig gering, wie auch bei den beruflich Qualifizierten. Also es gibt einige wenige, die der Auffassung sind, dass das der Fall sei, dass wir zu viele Akademiker haben. Die Nachfrage ist eindeutig da. Das, was wir auch haben parallel, ist ein Mangel an jungen Menschen mit beruflicher Qualifikation. Das zieht sich aber seit den letzten 30 Jahren durch.
Du hattest neulich ebenfalls geschrieben, da fand ich den Begriff, die Misere des dualen Systems, der dualen Ausbildung. Du erinnerst dich oder brauchst du noch
einen? Gib mir noch mal ein Stichwort.
Es ging um die Frage, für welche Zielgruppe war die duale Ausbildung eigentlich mal konzipiert und welche Zielgruppen gehen heute in die duale Ausbildung oder orientieren sich vielleicht eher woanders hin?
Naja, das ist das Problem der dualen Ausbildung oder andersrum. Die duale Ausbildung ist eine praxisorientierte Ausbildung und die Zielgruppe waren lange Zeit überwiegend Jugendliche mit Hauptschulabschluss beziehungsweise Realschulabschluss. Mhm. Wenn man auch in die letzten 30 Jahre zurückgeht, dann waren die Abiturienten vor 15, 16 Jahren, glaube ich, 15% aller Jugendlichen, die eine duale Ausbildung begonnen haben. Mhm. Mittlerweile sind es 30%. Umgekehrt haben wir deutlich weniger Jugendliche mit einem Hauptschulabschluss oder wie es heute in Berlin heißt, Berufsbildungsreife oder erster Schulabschluss. Mhm. So, und das heißt, da ist ein ganz neues Gewicht, was unterschiedliche Ursachen haben. Aber das Gejammere vieler Betriebe und der Unternehmensvertretungen, die blöden Abiturienten würden viel zu viel studieren, ist in meinen Augen mit Blick auf den Fachkräftebedarf Unsinn. Wir brauchen Lehrkräfte, wir brauchen Ingenieure, Ingenieurinnen etc. pp. Alles Ausbildungsgänge mit Studium in aller Regel. Dass wir ein Problem haben bei den beruflich Qualifizierten, vollkommen klar, akzeptiert. Aber das Problem ist nicht, dass zu viele junge Menschen studieren, sondern dass wir zu viele Jugendliche in die Ausbildung kriegen, für die Ausbildung ursprünglich mal gedacht war, nämlich Jugendliche mit Nicht-Abitur.
Woran scheitert es, dass wir diese Gruppe von Jugendlichen in die duale Ausbildung bekommen?
Na, das scheitert unter anderem daran, dass ein Großteil dieser Jugendlichen in der deutschen Sprache nicht richtig rechnen, schreiben und lesen kann. Also wir sind mittlerweile bei 25%, das heißt jeder vierte Jugendliche, der die Schule verlässt, beziehungsweise 15 Jahre alt ist, kann in der deutschen Sprache unzureichend lesen, schreiben und rechnen. Und damit habe ich Basiskompetenzen, um in der Berufsschule durchzukommen. Und viele Jugendliche, die nicht so super in der Schule sind, sprich die vielleicht nicht ganz so gut Deutsch können, die vielleicht nicht ganz so gut Mathe können, die fallen nicht im Betrieb in der praktischen Ausbildung durch, sondern die haben ein Problem mit der Berufsschule. So, und das heißt, das erste Problem ist, Frage, haben die Kompetenzen? Ich würde sagen, unzureichend. Ob das an den Jugendlichen liegt, da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen. Aber das ist natürlich immer einfach. Die Jugendlichen sind halt schuld, wenn es in der Schule nicht funktioniert. Die sind faul, die haben keinen Bock und scrollen zu viel auf dem Smartphone rum, um es mal ein bisschen platt zu formulieren. Und das ist in meinen Augen völlig falsch. Wir haben ein Schulsystem, das auf die neue Welt sozusagen überhaupt nicht vorbereitet, in der Masse. Das heißt nicht, dass es Lehrkräfte und Schulen gibt, die sich sehr drum bemühen, die sehr aktiv, sehr innovativ sind. Aber wenn ich mir das Schulsystem von heute angucke, dann habe ich immer das Gefühl, das ist nicht viel anders als bei mir vor 50 Jahren.
Okay, das ist ein spannender Befund, weil also mit der Frage trage ich mich auch immer wieder. Hat sich das Schulsystem weiterentwickelt oder nicht? Und es gibt ganz viele Stellen, wo ich denke, so ja, da hat sich weiterentwickelt. Also beispielsweise in der pädagogischen Ansprache. Und wo ich aber auch das Gefühl habe, so an manchen Stellen kommt es irgendwie so gar nicht so richtig vorwärts. Was meinst du denn mit neue Welt und wohin und wie müsste sich Schule in der Richtung verändern?
Neue Welt haben wir, ich sag mal, auf verschiedenen Ebenen. Erste Ebene, Internet, World Wide Web, Digitalisierung. Alle haben, die 10 oder 11 oder 12 sind und manche auch jüngere, haben ein Smartphone. Das heißt, die Informationswelt liegt ihnen sozusagen zu Füßen. Ich brauche kein Brockhaus mehr im Regal, womit ich früher glänzen konnte. Heute gucken mich die Leute an, was ist denn das? Das Zweite ist, wir haben eine Heterogenität unter den Schülern. Und die heißt nicht nur, wir haben einen Anteil von knapp 40% mit Zuwanderungshintergrund. Wir haben zunehmende psychosoziale Belastungen. Ich glaube, ein Drittel der Jugendlichen ist stärker psychosozial belastet. Ich wage die These, dass fast alle in irgendeiner Form psycho- oder sozial mental belastet sind. Randnotiz aus einem ganz anderen Kontext. Kita, 50% der Kinder in der Elementargruppe, also 3- bis 5-Jährige, haben einen erhöhten Förderbedarf beziehungsweise einen wesentlich erhöhten Förderbedarf.
Aber woher kommt das? Also in der Altersgruppe schon?
Na, das hat verschiedene Faktoren. Das ist sprachliche Förderung, das ist soziale, das ist Lernförderung, das ist, zieht sich durch und hat zum Teil nicht nur weniger mit den Kindern, sondern auch mit den Eltern zu tun, wie sie sich verhalten etc. Aber das heißt, wir haben hier eine völlig veränderte Welt. Wir haben das Thema Mobbing, egal ob Cyber oder nicht. Wir haben Rassismus, wir haben die Angriffe via Internet, via Smartphone. Wir haben, wenn ich nicht aufpasse und meinen AirDrop anlasse, kriege ich permanent irgendwelche Bilder oder Videos auf mein Display, die ich gar nicht sehen will, die von Vergewaltigung, Köpfen, Kastration etc. reichen. Das heißt, wir haben eine Einflusswelt, die eine völlig andere ist als früher. Das Schulsystem macht aber immer noch in weiten Teilen One size fits all. Wir haben eine Lehrerin oder einen Lehrer vor der Klasse, die häufig, ist weniger geworden, Frontalunterricht machen und in einer Klasse von 25 bis 30 Jugendlichen oder Kindern mit unterschiedlichen Herausforderungen kann ich diesen Unterricht nicht machen. Ich kann auch da in dieser Konstellation überhaupt nicht die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Kinder viel sprechen, sondern es ist dann häufig immer noch mit Aufzeigen. Das heißt, diejenigen, die aktiver sind, fallen eher auf als diejenigen, die schüchtern sind. Die Sprachgelegenheiten sind wenig. Das heißt, das System ist in weiten Teilen immer noch so, wie es früher war. Das Neue, ja, man hat den Schulpreis, wo immer wieder deutlich wird, es gibt auch gerade Schulen im Brennpunkt, die sich verändern. Und ach, Überraschung, mit neuen Lernformen, mit fächerübergreifend, projektorientiert etc. erreichen wir die Kinder. Wir schaffen Redezeit, wir schaffen Lernzeit und wir können möglicherweise auch noch die Lehrkräfte entlassen. Und dieses Konstrukt, und da gibt es noch viele andere Faktoren, die man da reinbringen kann. Der Kanon, also wir reden immer noch über Fächer. Und egal, wo ich bin, ich höre, ja, wir brauchen das Fach Gesundheitskompetenz. Wir brauchen das Fach Ökonomie oder Financial Literacy, also finanzielle Bildung. Wir brauchen dieses Fach, wir brauchen jenes Fach, Ernährung und so weiter. Sorry, die Schule ist heute schon überfordert und dann soll sie nebenbei, teilweise zum Kernthema zurückzukommen, auch eine Berufsorientierung machen. Die Lehrkräfte haben eine Arbeitszeit von über 40 Stunden pro Woche im Schnitt. Werden mit Verwaltung belastet. Sie haben aber auch ein Stundendeputat, das variiert, ich glaube zwischen 24 und 28 Stunden, je nachdem, wo man unterwegs ist, in welcher Schule man ist. Sie müssen vorbereiten, sie müssen nachbereiten, sie haben administrative Aufgaben und sollen dann auch noch den ganzen Kanon an zusätzlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter mitbringen. Das ist eine völlige Überforderung auf beiden Seiten. Die Lehrkräfte werden überfordert, weil die Gesellschaft völlig unrealistische Anforderungen an sie stellt und auch die Politik und auch die Ministerien. Das ist so nach dem Motto, ich mache mal einfach eine Forderung, dann ist es schön, dann steht die da. Wie sie umgesetzt wird, ist nicht meine Baustelle. Die Schüler sind gefordert, weil die Welt verlangt eine andere Aufmerksamkeit beziehungsweise sie erzwingt sie. Die neuen Medien sind ja auch so aufgebaut, also psychologisch hochgeschickt, dass sie unsere Aufmerksamkeit permanent anziehen. Und das ist nicht nur ein Thema für die Kinder. Für die Kinder ist aber mit der, ich sag mal, politisch ungesteuerten Welt und den Algorithmen von TikTok, Instagram etc., das ist ein permanentes, ich will deine Aufmerksamkeit und es ist permanent auch so, dass die Leute darauf zugreifen. Das heißt, das funktioniert. Darauf gehen wir aber gar nicht ein. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, wir müssen die Schule komplett digitalisieren, gar nicht. Aber wir müssen die Kinder und Jugendlichen darauf vorbereiten. Tun wir nicht.
wie macht man das? Also ich hoffe, wir kommen jetzt nicht zu weit vom Thema weg, aber...
Ich bin jetzt kein ausgewiesener Pädagoge und will da jetzt auch nicht sagen, so müsste man es machen. Aber ich muss die Medien mit in den Unterricht ein Stück weit integrieren, sie nutzen. Und das kann ich auch in der Form machen, dass die Kids nicht permanent auf TikTok oder Instagram zugreifen. Ich kann nämlich sagen, du lässt dein privates Smartphone oder dein iPad oder Tablet oder was auch immer, lässt du bitte schön zu Hause. Du kriegst von der Schule das gestellt, was du brauchst. Und da hast du nur Zugriff auf das, was lernförderlich ist und worum es um Lernen geht. Das heißt, ich kriege damit eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ich muss aber dann natürlich auch sagen, was sind die Kernvoraussetzungen? Die Kernvoraussetzungen, um im Internet zu bestehen, ist jenseits der Nutzung von Plattformen. Ich muss einschätzen, ich muss, wenn ich Wissen generieren will, muss ich wissen, wie ich Wissen abfrage. Das heißt, ich muss lernen, wie ich, das berühmte neue Wort ist ja prompten, sprich, wie ich eine Anfrage stellen kann, damit ich eine vernünftige Antwort kriege. Mhm. Wenn ich dann die Antwort kriege, und dann ist es meistens in eine kürzere oder längere Liste, muss ich gucken, wer schreibt da irgendwas. Ich muss anfangen zu bewerten und ich muss einordnen. Dafür brauche ich natürlich ein Grundlagenwissen und ein strukturelles Wissen. Ich brauche aber nicht jedes Detail. Und ich muss ein Gefühl dafür entwickeln, ist das, was da jemand schreibt, realistisch oder ist es unrealistisch? Und ich muss lernen, dass ich nicht eine Quelle mehr angucke, sondern 2, 3, 4, 5, um ein Gefühl dafür zu kriegen. So, das ist eine Anforderung und da gebe ich jetzt den Ball ab. Da dürfen sich die Pädagoginnen und Pädagogen gerne drüber unterhalten, wie sie das machen, weil ich glaube, die wissen das besser oder die wissen das besser als ich. Das muss ich nicht glauben, das weiß ich.
Aber ist natürlich ein guter Punkt, ne? Also, was du ja ansprichst, ist ja quasi die Ausbildung von Urteilsfähigkeit. Und nicht das Denken in Fächern.
Das ist aber das. Also die Urteilsfähigkeit. Und wir denken immer nur in diesen kleinen Fächerhäppchen. Und wir denken, wenn es um Vorlesen oder die Lesestunde geht, wir denken die ganze Zeit an Lesen in Deutsch und in bestimmten Strukturen. Es ist mir doch völlig egal, ob ein Kind den Sportteil in der Zeitung, irgendwo online, ob das jetzt Kicker oder was auch immer ist, liest und das mit Begeisterung liest. Oder ob das auch ein Comic ist. Und da gibt es ja nun schon viele Eltern und insbesondere Mütter, die der Auffassung sind, dass Comics nun nicht gerade eine geeignete Kinderlektüre ist. Sie sollten bitte was Anspruchsvolleres lesen. Sorry. Wo ich nur sagen kann, was soll denn der Blödsinn? Hauptsache, die Kinder lesen überhaupt. Und das andere ist, auch das war, glaube ich, in der Zeit letzte Woche wieder, wo ich dachte so, sorry, wir kaufen weniger Bücher, also wird weniger gelesen. Schon mal bitte zur Kenntnis genommen, dass ich auch im Internet lesen kann, dass es ganz neue Formen von Hörbüchern gibt oder aber von Tolino und wie diese Lesehilfen denn alle heißen, die ich nutzen kann. Das heißt, dass das gedruckte Buch weniger wird, heißt nicht zwingend, dass die Leute weniger lesen. Aber das ist das allgemeine Verständnis. Und das ist so auch noch so ein weiterer Punkt, auch mit Blick auf unser Thema. Wir haben zwei völlig unterschiedliche Welten. Wir haben die Welt der Kinder und Jugendlichen, die nur die digitale Welt als Teil ihrer realen Welt kennen. Die sind mit dem Smartphone sozusagen aufgewachsen. Oder sie kennen es aus ihrer ganz frühen Kindheit. Also sprich, wer heute 15 ist, 16, 17 ist, kennt eigentlich keine Welt mehr ohne iPhone. Beziehungsweise diese Art von Smartphone, wo ich alles die ganze Zeit mit mir rumtrage. Die ältere Generation, das gilt auch schon, also das ist die, ich sage jetzt mal Generation Z, Gen Z, wie sie schön heißt. Auf der einen Seite, das ist bei der Gen Y, das ist, glaube ich, Ihre Generation oder deine Generation, ist schon völlig anders aufgestellt. Das heißt, die Medien sind zum Teil völlig anders aufgestellt.
Ich bin die Generation Millennials, habe ich gelernt.
Du bist ein Millennial, das ist doch irgendwo auch dazwischen.
Ich bin Millennial, ich bin komplett dazwischen, ja.
Wie gut, dass ich so eindeutig bin, ich bin ganz klar.
Das Schlechteste aus beiden Welten.
Das Schlechteste aus beiden Welten, wer du oder ich? Aber das heißt, die Welt für mich... Und für meine Generation ist in weiten Teilen noch nicht so ganz vereint, digital und analog gleich meine Welt, sondern natürlich denke ich wahrscheinlich immer noch etwas stärker analog und nutze digitale Medien. Aber auch das verändert sich ja. So, wenn ich aber diese Welten miteinander vergleiche und in dieser einen Welt mehr zu Hause bin, sprich in der analogen Welt vielleicht mehr, dann habe ich große Schwierigkeiten, damit klarzukommen, dass die Kids oder die Jugendlichen heute ganz überwiegend in der digitalen Welt unterwegs sind. Und das macht sich bei, und dann einfach auch wieder zum Thema zurück, in Teilen zum Thema zurück. Die Frage ist, wo positioniere ich mich als potenzieller Ausbildungsbetrieb oder als Ausbildungsbetrieb? Ja. Ich habe keinen TikTok-Account. Ich wäre auf unseren Sohn angewiesen, der das natürlich macht, oder auch auf Instagram. Ja, ich habe einen Account, den nutze ich aber so gut wie nie. Das sind aber die zentralen Medien, wo sich die jüngere Generation heute bewegt. Die nächste Generation, die ein bisschen älter ist, war eher Facebook. Das ist für die Kids und Jugendlichen heute Schnee von gestern. Das ist was für die anderen.
So. Das Gespräch hatte ich, glaube ich, mit meinem älteren Kind. Ja. Facebook, wer nutzt denn heute noch Facebook?
Ja, aber genau das ist, das heißt, hier gehen Welten komplett auseinander. Naja. Und die Älteren vergessen, wie das für sie war, als sie in dem Alter der Kids und Jugendlichen sind. Ich glaube, wenn sie da nochmal rückwirkend gehen würden, dann würden sie schon mitkriegen, wie etwas merkwürdig das doch ist, was sie da ganz selbstverständlich erwarten. Und dann kommen viele Sachen, und dann kommen ganz viele Dinge zusammen, die dazu führen, dass Betriebe und Jugendliche nicht zusammenkommen.
Magst du da gleich noch ein bisschen ausführen?
Das eine ist, ich habe ja eben gesagt, ich habe keinen TikTok-Account. Das heißt, wenn ich für meinen Betrieb einen TikTok-Account aufsetzen wollen würde, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich arbeite mich selbst ein oder ich greife auf einen jüngeren Menschen zurück, der mir dabei helfen kann. Das heißt, ich muss aber Verantwortung aus der Hand geben. Ich muss mich darauf verlassen, dass er oder sie das machen kann, was ich gerne hätte. Und das ist bei vielen in meiner Generation oder auch in deiner Generation nicht selbstverständlich zu sagen, ach, da haben wir einen 23-Jährigen oder einen 24-Jährigen oder vielleicht auch einen 20-Jährigen, dem ich mal die Verantwortung dafür übergebe, dass die ein Video drehen, wodurch mein Betrieb super dargestellt wird und ich dazu es kriege. Das Interessante ist, auch hier Erfolgsmeldungen, diese Betriebe, die das tun, kriegen genügend Ausbildungsbewerbungen. Aber es spricht sich nicht rum. Oder aber die Hürde für viele Betriebe ist relativ groß. Ja, und ich verstehe, TikTok ist auch kein Medium, wo ich mit großer Begeisterung hingehen würde. Datenschutz und so weiter, Algorithmen. Aber gleichzeitig muss ich zur Kenntnis nehmen, dass es offenkundig eines der Medien ist, wo ich gut an Jugendliche rankommen kann und wo ich mich präsentieren kann.
Also sagst du, dass ein Grund für diese Misere eigentlich die Kulturunterschiede zwischen den Generationen sind?
Ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund. Ja, natürlich. Und wenn ich mir dann Politik und die ganzen Organisationen angucke, wie sie sind, egal, ob das Bundesagentur ist, ob das BIP ist, ob das die Handelskammern sind, dort sind überall nur Akademiker, weil ansonsten komme ich gar nicht auf die Stellen, die aber eine Kampagne organisieren wollen beziehungsweise darüber befinden wollen, wie ich Jugendliche anspreche, die aus einer ganz anderen Welt kommen. Wie soll das bitte schön funktionieren? Kann de facto nicht funktionieren. Es ist auch überwiegend, ich sage jetzt mal den blöden Begriff Biodeutsch. Ich finde ganz selten in diesen Organisationen Menschen mit Migrationshintergrund. Und geschweige denn zwangsläufig, weil auf so eine Referentenstelle komme ich nur mit Hochschulabschluss, Leute, die keinen Hochschulabschluss haben. Das heißt, wir haben eine Situation, in der 20% Akademiker oder von mir aus auch 22% Akademiker darüber befinden, wie die restlichen 75 oder 80 oder 85% der Gesellschaft zu ticken hat. Und das kann nicht funktionieren. Wir müssen ein Stück weg, und an der Stelle gibt es vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung vom Begriff Akademisierungswahn. Wir haben eine gesellschaftliche Komplettverschiebung. Überwiegend biodeutsche Akademiker definieren, wie die Welt für die anderen zu sein hat. Das heißt, sie erreichen in Teilen schon nicht diejenigen mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte, geschweige denn diejenigen, die möglicherweise erst vor ein paar Jahren zugewandert sind. Wir denken auch immer nur in deutschen Kontexten, also dann auch wirklich in diesen althergebrachten Strukturen, obwohl die Jugendlichen heute komplett anders sind. Und das heißt, da läuft ein System, laufen Teilsysteme sozusagen so weit auseinander, dass das nicht mehr funktionieren kann.
Ich würde vielleicht mal so einen halben Schritt zur Seite machen bei dem Thema. Was ja auch seit Jahren diskutiert wird und auch definitiv ein Thema ist, ist die Frage, wie bekommt man Jugendliche in die Situation, sich für eine duale Ausbildung zu entscheiden, wenn sie sagen, aber eigentlich will ich jetzt lieber gleich Geld verdienen. Also dieser Konflikt zwischen, da gehe ich hin, da verdiene ich auf einer Aushilfsstelle mehr als in der Ausbildung, versus ich gehe in eine Ausbildung und tue mir diese 3 Jahre an oder die 3,5 Jahre, je nachdem, wie lange das dauert dann. Wie kann man das auflösen? Oder wo sind aus deiner Sicht die Ursachen, warum Jugendliche sagen, ich bind mir nicht die 3 Jahre ans Bein, sondern gehe gleich in den Job.
Die Ursache kann ich im Moment jetzt nicht aus dem Stegreif benennen. Ich glaube, das hat viel mit, auch da mit der Welt in Teilen Scheinwelt, die das Internet und die verschiedenen sogenannten Social Media propagieren, wo du ja ganz viele Sachen hast, die, ich bin Influencer, ich bin reich, die zeigen ja alles nur das, die schöne Welt sozusagen. Ja. Oder es wird gleich übertrieben, wo dann die ganz schlechte Welt sozusagen durch den Kakao gezogen wird im Zweifelsfall. So, das heißt, wenn ich also permanent sehe, wenn ich Influencer werde, verdiene ich viel Geld, kann ich mir ein dickes Auto leisten. Ich kriege, wenn ich Junge bin, kriege ich tolle Freundinnen. Oder wenn ich eine junge Frau bin, kann ich mir ganz viel leisten und vielleicht unabhängiger von den Jungs werden. Das kriege ich vorgelebt. Das prägt und führt dazu, dass ich einen Anspruch habe. Und das, was wir sehen können, ist, wenn ich mir die Sinus-Jugendstudie vorführe, dass ein erheblicher oder ein Teil der Jugendlichen entweder dem Prekariat zuzurechnen ist oder den Konsummaterialisten. Das heißt, die haben gelernt, haben häufig niedriges Bildungsniveau beziehungsweise schlechte Ressourcen, finanzielle Ressourcen aus der Familienwelt. Das heißt, da ist es völlig normal, dass der Sicherheitsgedanke überwiegt und gleichzeitig Konsumwünsche da sind.
Okay.
Ja, das heißt, ein bisschen platt formuliert mögen manche sagen, ich lebe in Neukölln, da sehe ich häufiger irgendwelche Kids, die kaum übers Lenkrad gucken können, mit irgendeiner dicken Karre. So, dann kann ich mir 3 Dinge ausmalen, wie das dazu kommt. Eine Möglichkeit ist, sie sind, ich sage jetzt mal Fußballer oder haben einen anderen Job, wo man viel Geld verdient, wo man sich das leisten kann. Zweite Variante ist, die haben sich das ein bisschen zusammengespart, weil sie irgendjemanden beeindrucken wollen oder sie haben Freunde. Oder ich bin in anderen Strukturen, die nicht gerade gesellschaftsnah sind. So, und das macht doch was. Wenn meine Freunde ankommen und fahren mit einem dicken Auto rum, finde ich das nicht auch cool. Oh, möchte ich da auch mal, oder? Seien wir doch ehrlich. Mhm. Fanden wir cool. Das war toll.
Total, man will dazu, ne? Ja.
Das war auch früher als ne, schönes Auto, nicht mein Schrottkäfer, sondern mal der BMW vom Nachbarn oder sonst irgendwas ist toll. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, das macht doch was. Wenn meine Freundinnen alle mit Gucci-Tasche durch die Gegend laufen, dann will ich doch auch eine Gucci-Tasche. Auch wenn es keine Gucci-Tasche ist, aber da steht Gucci drauf. So, das heißt, wir haben hier konsumorientierte Strukturen, wo Jugendliche sich was leisten wollen. Wenn sie eine Ausbildung machen, ja, wir sind mittlerweile mit den Ausbildungsvergütungen ein bisschen höher, aber trotz allem komme ich dann, ich sag mal, mit 700-800 Euro raus und dann brauche ich schon eine ordentliche Ausbildung. So, dann, was kann ich mir davon leisten? Je nachdem, was ich für Strukturen habe. Ich spiele jetzt ein bisschen mit Klischeen, ich möchte es aber einfach deutlich machen. Ich habe eine Familie mit Migrationshintergrund, die Eltern haben ein eher niedriges Bildungsniveau, die Mutter arbeitet möglicherweise gar nicht. Vater kriegt, ich sage jetzt mal 1500 oder 2000 Euro mit nach Hause, da sind auch 2, 3, 4, 5 andere Geschwister. Mhm. Teilweise möglicherweise eine Wohnung mit 2 Zimmer. So, das heißt, das Einkommen dieses Kindes ist dringend nötig, um den Lebensstandard zu verbessern. Oder aber das Einkommen ist nötig, damit dieses Kind die Wohnung verlassen kann und mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger zu wenig Platz hat. Und dann möchte der Jugendliche vielleicht auch mal in den Club gehen, er möchte mal irgendwo hinfahren, sie möchte was weiß ich was. So. Und dann bin ich ganz schnell an dem Punkt, dass die 700 bis 800 Euro hinten und vorne nicht reichen. Ich kann mir nicht das leisten, was ich gerne hätte. Und damit ist die Situation relativ naheliegend. Ich kenne andere Jugendliche, die sehr klar haben, auch mit Abitur, das Erste, was ich nach dem Abitur möchte, ist ausziehen. Logische Konsequenz.
Mhm. Muss einen Job suchen.
Muss ich einen Job suchen.
Verdienst.
So, das heißt, wir haben heute Rahmenbedingungen in der Gesellschaft, die dazu führen, dass die Anforderungen an den Einkommenserwerb immer höher werden, damit ich mir meinen Lebensunterhalt überhaupt leisten kann. Logische Konsequenz, die Jugendlichen suchen sich einen Job. Und wenn sie 30 oder 40 Stunden zum Mindestlohn arbeiten, sind sie bei brutto 2000. Das heißt, sie sind irgendwo bei 1300, 1400 netto. Ist es Doppelte, Pi mal Daumen jetzt alles gerechnet, von dem, was ich bei einer Ausbildung kriege. Und dann binde ich mich 3 Jahre, wo ich aber auch noch nicht mal weiß, will ich das denn wirklich machen? Und wenn ich mir das Umfeld von unserem Sohn angucke, fast alle. Es gibt den natürlich den 09er Abiturienten, der ganz klar sagt, ich werde Mediziner, zieht es ganz trocken durch, ist mit, wie alt sind sie jetzt, 23, 24, fast fertiger Mediziner. Alle anderen, fast alle anderen, eiern sich einen zurecht, und das Eiern meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern suchen irgendwas, wo sie sagen, das möchte ich machen, das will ich machen. Die Welt ist einfach so komplex geworden im Vergleich zu meiner Generation und auch denen, die kurz danach gekommen sind. Die war überschaubar. Da gab es analoges Fernsehen, da gab es eine Tageszeitung. Das war unser Zugang zur Welt. Und dann sind wir ein- oder zweimal im Jahr in Urlaub gefahren. Meistens eher einmal als zweimal. So, das war die Welt. Wenn ich die größere Welt erleben wollte, ja, es gab dann irgendwann Flugzeuge, aber auch das war vergleichsweise wenig, wenn ich das mit heute vergleiche. Das heißt, die Welt ist wirklich überschaubar. Und das sind diejenigen, die Teile der Welt heute immer noch definieren, auch wenn sich für sie die Welt komplett verändert hat. Das haben sie aber völlig vergessen. So, und das heißt, diese ganzen Rahmenbedingungen passen hinten und vorne eigentlich nicht mehr so richtig zusammen mit der heutigen Welt, wo ich von klein auf damit mit diesem kleinen Kästchen, was zum Spielen, zum Videogucken geeignet ist, wo Eltern zum Teil anfangen, ihre kleinen Kinder ruhig zu stellen. Das heißt, die sehen auch die Welt nicht mehr. Wenn ich Kinder im Kinderwagen durch die Gegend schiebe, die ein kleines Smartphone oder ein kleines Videogerät vor der Nase haben, die sehen doch gar nicht mehr.
Das finde ich komplett erschreckend.
Also aber das ist die Realität. Und es ist nicht die Frage, das sind Familien mit Migrationshintergrund oder Familien mit niedrigem Bildungsniveau. Es zieht sich komplett überall durch. So, das heißt, ich habe dort eine völlig veränderte Welt. Und jetzt macht einfach auch hier wieder gespielt, wenn ich dann also auf meinem Auto, Firmenauto, VW-Bulli, was auch immer, ein großes Plakat mache, Mitarbeiter gesucht, Azubis gesucht, Telefonnummer.
Ja.
Ist eine Standardnummer, funktioniert nicht. Selbst wenn ich bei mir hier draußen vor die Tür ein Schild mache, wir suchen Auszubildende, sehen viele gar nicht mehr, weil sie nämlich gar nicht mehr nach rechts oder links oder oben gucken, sondern nur auf das kleine Ding vor der Nase. So, diese Welten prallen aber völlig auseinander, weil viele Betriebe glauben, dass sie mit dieser alten analogen Form noch irgendwen erreichen. Und die Jugendlichen sind völlig woanders und weite Teile der Eltern auch. Da ist es ja auch nicht mehr viel anders. Auch die gucken ja zunehmend, wenn sie über die Straße gehen oder über den Bürgersteig laufen, auf das Smartphone. Das kann einfach nicht mehr funktionieren. Und das wird in Politik, Verwaltung überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.
Das ist total interessant. Also ich habe jetzt gerade überlegt, da bin ich dann tatsächlich irgendwo genau dazwischen. So zwischen diesen Generationen. Und ich erwische mich selber ganz oft dabei. Man guckt halt wirklich nicht mehr. Ist irgendwo ein Aushang oder so, sondern man sucht intuitiv irgendwie auf dem Telefon. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie selber irgendwas suchen würde, also wenn ich jetzt in der Situation wäre, irgendwie einen Azubi zu suchen, mache ich nicht. Ich nehme keine Bewerbungen entgegen, aber wenn es so wäre, müsste ich mich wahrscheinlich erstmal ganz intensiv damit beschäftigen, wie mache ich das jetzt eigentlich hier über diese sozialen Medien?
Wie mache ich das irgendwie? Ja. Das heißt, ich muss mich in die Technologie einarbeiten. Ich muss verstehen, wie sie ticken. Ich muss verstehen, was die Reizmechanismen sind, damit mein Video auch gezeigt wird. Oder was ich mache. Ich muss wissen, auf was reagieren die Jugendlichen. Und das mache ich dann, wenn ich einen großen Ausbildungsbetrieb bringe, jährlich. Das heißt, ich habe professionelle Leute. Kein Problem. Aber so ein Laden wie bei uns, wo ich als Geschäftsführer, Inhaber für weite Teile der nicht wissenschaftlichen Arbeit des Managements zuständig bin, ich habe ein bisschen was anderes zu tun. Das ist... Und ja, dann bilden wir möglicherweise auch noch nicht jedes Jahr aus, wie viele das geht ja vielen kleinen Betrieben so, die bilden einmal alle 3 Jahre aus oder vielleicht alle 2 Jahre. Der Aufwand ist viel zu groß, um sich da komplett einzuarbeiten. Mal jenseits der Tatsache, dass ich ja auch erstmal begreifen muss, dass dieses die neuen Mechanismen sind, über die ich an Azubis komme. Und dann ist auch wieder die nächste Frage, reicht TikTok, reicht Instagram oder brauche ich dann doch noch eine andere Plattform? Einfach nur als Beispiel, wir haben vor 2 Jahren war die Situation, wo wir Mitarbeiter gesucht haben. Wir haben auf den Plattformen, wo wir immer waren, haben wir Anzeigen geschaltet. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, welche das waren. Und haben uns gewundert, dass wir nur ganz wenige Bewerbungen bekamen. Wir haben uns dann überlegt, okay, woran kann es liegen? Wir haben den Text geändert, mit dem wir uns positionieren, und wir haben die Plattform geändert. Okay. Wunderbare Situation. Wir kriegen auf einmal deutlich Bewerbungen. Wir haben vor kurzem eine Stelle ausgeschrieben. Wir konnten uns vor hochwertigen Bewerbungen nicht mehr retten, obwohl wir nur auf einer Plattform waren. Nur, das kann sich verändern. Das heißt, es kann, ne, heute ist es bei den Jugendlichen Instagram, TikTok. Weiß ich, und dann gibt es da noch irgendwie Dune und Twitch und was weiß ich was alles, wo die sind. Das sind aber so große Unterschiede, das kann kaum funktionieren. Mhm. Und dann bin ich wieder bei dem Punkt, den ich eben angesprochen habe. Ich muss also abgeben, ich muss an Jüngere rantreten und sagen, hier, mach doch mal bitte. Und dann muss ich vertrauen. Und die Älteren meinen ja immer, sie wüssten immer alles besser. Aber das meinen die Jungen umgekehrt genauso. Also das heißt auch, da ist es. Das ist halt ein spannender Konflikt an dieser Stelle. Mhm. Nur darauf reagieren Verbände, Politik nicht. Und dann mache ich jetzt nochmal einen Bogen. Das funktioniert auch deswegen nicht, weil die meisten Mitarbeitenden in den Verbänden gar keine Ahnung haben, wie das reale Leben in einem kleinen und mittleren Unternehmen ist für die Geschäftsführung. Da macht der Inhaber, die Inhaberin, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin macht alles Mögliche. Wobei die Hauptaufgabe immer ist, Aufträge akquirieren, Aufträge abarbeiten. Wir haben aber daneben das Thema Lohn, wir haben das Thema Steuern, wir haben Sozialversicherung, wir haben, wer weiß, wie viele andere Dinge parallel. Diese Welt kennen Sie nicht, Sie bewegen sich in Ihrem Dunstkreis. Das heißt, auch da die Information geht komplett verloren, beziehungsweise der Bezug zur Realität. Und dann auch nochmal, Handwerkskammern sind überwiegend Akademikerorganisationen, die Handwerker selber nicht zwingend. Auch da wieder komplette Nebenwelten, wo ich spezialisierte Leute habe, die für bestimmte Dinge zuständig sind, aber von der realen Welt eines kleinen Unternehmens null Ahnung haben.
Aber wie mache ich das dann? Also ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ich bin jetzt ein Kleinbetrieb, also mal so fiktiv gedacht, habe 3 Mitarbeitende und sage jetzt, ich will einen Azubi finden. Mit dieser Situation, die du gerade geschildert hast. Ich habe eigentlich gar keine Zeit und irgendwie auch gar kein Verständnis für diese modernen Plattformen, für diese aktuellen Plattformen. Wie bekomme ich das dann trotzdem hin?
Ist der spannende Widerspruch. Ich muss mich von meiner Brille sozusagen lösen und sagen, okay, was ist der schnelle Erfolg? Der schnelle Erfolg wäre Zettel und was weiß ich was. Das funktioniert nicht. Und ich muss wahrnehmen, dass ich selbst eigentlich nicht kompetent genug bin, um genau diese Aufgabe zu lösen. Macht niemand gerne. Und dann ist der nächste Schritt, selbst wenn ich diese Erkenntnis gewonnen habe, wie komme ich die nächsten Schritte weiter? Ich bräuchte eigentlich Kammern, die mir genau diese Aufgabe abnehmen und die sagen, wir haben ein quasi fertiges Produkt für dich, das kannst du mit kleinen Veränderungen so anpassen, dass es auf deinen Betrieb passt. Die analoge Lösung wäre, simples Beispiel, die Tüte beim Bäcker. Viele Leute gehen ja immer noch Brötchen oder Brot holen. Mhm. Wenn ich das nutze als Werbeflyer für ich suche meinen Azubi, vielleicht funktioniert es. Wie gesagt, ist völlig analog. So ähnliche Strukturen bräuchte ich eigentlich auch im Internet, wo wir Videos haben, die sozusagen für bestimmte Berufsgruppen ein bisschen aufbereitet sind, wo ich dann mit geringfügigen Anpassungen, die professionell für mich erledigt werden, gegen kleines Geld, übernommen werden. So. Aber diesen Schritt muss ich erstmal machen. Und ich hab die Situation, beschäftige mich viel mit dem Thema auch aus einer anderen Perspektive. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das mal so ganz nebenbei für mein privates oder für meine eigene Situation umgesetzt werde. Hm. Ich rede seit einiger Zeit unter anderem mit unserem Sohn darüber, dass er sozusagen ein Firmenvideo macht, wo er aufzeigt, wie bei uns der Karriereweg ist, dass du bei uns von der Praktikantin bis zur wissenschaftlichen Mitarbeit die Karriere durchmachen kannst und vielleicht auch weiter. So, und dann schreibt es schon am Termin. Als Beispiel. So, und das sind halt einfach immer diese Herausforderungen, weil es laufen ja verschiedene Sachen immer parallel. Und die Frage ist, wie groß ist die Priorität? Und das ist kein Vorwurf. Oder ne, wie groß ist die Priorität, tatsächlich Azubis zu gewinnen? Viele Betriebe sind frustriert, weil sie entweder gar keine Bewerbungen kriegen. Frage, wie und wo haben sie denn auf sich aufmerksam gemacht? Ich wage die These, dass viele Betriebe das nur bedingt tun. Und auch unsere Website ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, die ist aber super cool. Ja, es funktioniert immer wieder mal bei den Studis. Das heißt, es ist ein permanentes Gucken und Überprüfen. Mhm. Und diese Zeit für das Überprüfen und Gucken fehlt in vielen Situationen. Und gerade in kleinen und Kleinstbetrieben, wo der oder die Geschäftsführerin, der oder die Inhaberin viele andere Sachen parallel auf dem Schreibtisch hat. Und das heißt, ich bräuchte eigentlich ein Einseiter, der mir genau dann in die Hände fällt, wenn ich ihn brauche und nicht irgendwann irgendwas. Also auch das sind so. Das ganze System hat sich mit der Geschwindigkeit in meinen Augen hat sich, glaube ich, tatsächlich insoweit überlebt, als dass es eigentlich nicht mehr richtig funktionieren kann, ohne dass ich jetzt sagen kann, ich habe die Lösung. Also das ist jetzt nicht so, und ich glaube, dass wir in dieser digitalen Welt, in der wir unterwegs sind, dass das bei fast allen von uns, egal wie jung oder wie alt wir sind, die Welt komplett aus den Angeln gehoben hat. Und sie wird immer schneller und sie dreht sich ja immer schneller. Wir haben jetzt das Thema AI, also künstliche Intelligenz, mit der ich umgehen muss, wo ich auch zu bestimmten Fragen, die ich als Geschäftsführer habe, gehe ich zu Verbänden, gehe ich zu angeblichen, also zu Organisationen. Und wenn ich dann auch die Frage stelle, wie mache ich das denn? Ich muss mein Humankapital, nicht nur mein Humankapital, sondern ich muss auch meine Daten etc. schützen, damit andere nicht darauf zugreifen, weil dann ist mein Unique Selling Point, sprich mein eigenes Kapital sozusagen weg. Und wenn ich dann sage, okay, wie mache ich das, kriege ich von ganz vielen große Augen, oh, super Frage, Herr Dumm. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Kriege auch keine weitere Frage. Oder kriege auch nicht irgendwann die E-Mail, Herr Dumm, wir haben nochmal nachgedacht, hier haben wir folgendes Angebot für Sie. Das funktioniert nicht. Und wenn, dann muss ich zu einem Verkäufer sozusagen für irgendein bestimmtes Produkt, der mir möglicherweise sagen kann, hier machst du dies oder jenes. Aber das heißt, wir haben, das hatte ich eben schon mal, wir haben eine unglaublich komplexe Welt. Und in dieser komplexen Welt müssen wir uns zurechtfinden. Und das ist bei Leuten, die im Arbeitsleben stehen, und damit meist auch nicht mehr ganz Anfang 20 sind, eine Riesenherausforderung. Ich komme auch da nicht hinterher. Es ist einfach so. Ich muss das einfach immer wieder konstatieren. Als ich 20 war oder 25 war, war nicht das Internet neu, aber dann kamen die digitalen Medien, da habe ich Zeit gehabt. Mhm. Die habe ich heute nicht mehr. Das heißt, das ist ein Jonglieren mit großen Risiken und mit Unsicherheiten. Und damit muss man klarkommen. Das ist einfach so.
Wahrscheinlich sind auch nicht umsonst ganz neue Berufszweige draus entstanden.
Für die wir, und jetzt mache ich den ganz großen Bogen, häufig keine Ausbildungsberufe haben.
Social Media Manager.
Manager.
Aber wo gibt es die Ausbildung dazu?
Wahrscheinlich eine Hochschulausbildung. Es wäre wahrscheinlich eher eine Hochschulausbildung. Wäre aber zu diskutieren, ne, was da an welcher Stelle
was wo muss sie da alles rein?
Was muss da alles rein? Und dann fangen wir an, eine Ausbildungsordnung zu bauen. Diese Ausbildungsordnung ist schon nicht mehr up to date, wenn sie auch nur in die Entwurfsfassung gerät, weil die Dinge ganz schnell gehen. Ich wage die These, dass das duale System irgendwann implodieren wird, weil wir dann viel zu spät feststellen, wir hätten viel früher was anderes tun müssen. Die alte Welt bildet aus, die neue Welt, wo die Jugendlichen zum Teil hinwollen, wo es dann das Riesentheater gibt, oh, wir haben unglaublich viele Bewerbungen für Webdesign oder was weiß ich was, wir haben aber nur 5 Ausbildungsstellen, um es jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen. Wie können die Jugendlichen nur so blöd sein, diese Ausbildungsberufe zu wählen? Vielleicht dann, weil sie Zukunft haben? Auch da wieder, die gesamten Strukturen sind in Teilen so praxisfern, so langsam, dass wir es nicht hinkriegen, die Ausbildungsordnung so schnell anzupassen. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht mehr. Vielleicht muss ich eigentlich auf ein ganz anderes System, ohne dass ich auch hier sagen kann, so sollte das System aussehen. Aber ich muss ein viel dynamischeres System haben. Und nicht, was wir lange gemacht haben, beispielsweise im Braunkohle- oder Kohlebergbau noch Leute ausbilden, obwohl schon lange klar war, die Ausbildungsberufe wird es nicht mehr geben. Oder die Berufe wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Nur das Thema Kfz-Mechatronik, was sind die nächsten Schritte für eine Kfz-Ausbildung? Vielleicht bleibt es auch bei Kfz-Mechatronik, kann ich nicht beurteilen. Wenn jetzt demnächst fast nur noch Elektroautos gebaut werden mit ein paar Wasserstoffautos, keine Ahnung. Also das ist
erfahrene Computer als Kfz sind.
Das kommt ja noch dazu. Ja. Und ich brauche viel weniger Leute.
Was mir neulich auch durch den Kopf ging, wir haben ja als Bundesrepublik, halten wir ja dieses Thema duale Ausbildung sehr hoch und sagen auch, das ist super. Wir sind aber relativ einmalig mit diesem Konzept. Viele andere Länder verfolgen das gar nicht, weil sie sagen, wir machen quasi eine Ausbildung im Rahmen einer Akademisierung gleich mit. Duale Ausbildung finden wir eigentlich nicht so überzeugend. Spielt sie vielleicht eine Rolle, wenn gleichzeitig der Befund ist, wir haben einfach einen immer größeren Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, die vielleicht aus einem anderen Erwartungshorizont kommen?
Also,
war das nachvollziehbar, worauf ich hinaus will?
Ja, du vermischst gerade verschiedene Ebenen. Okay. Also, wenn man etwas Singuläres hat, ist das in der Wirtschaft der berühmte Unique Selling Point. Mhm. Das heißt, ich kann ihn verkaufen. Wenn es denn die Nachfrage gibt.
Also, da steckt jetzt gar keine Wertung drin, da weiß man nur
fast. Ja, nein, es ist hier in Deutschland, das duale System hat eine fast tausendjährige Geschichte. Sie ist entstanden aus den Bedürfnissen der Handwerksbetriebe, qualifizierte Fachkräfte zu haben. Mhm. So, ja. Das berühmte BBIC, was heute der Nabel der Welt für viele zu sein scheint, wurde 1969 als quasi letzter Schritt sozusagen erlassen.
Also das Berufsbildungsgesetz.
Das Berufsbildungsgesetz, ja. So, andere Länder haben eine andere Tradition. Dort ist die berufliche Ausbildung eher schulisch, was sie bei uns in Teilbereichen ja auch ist. Es geht ja komplett unter. Der Erzieherinnenberuf ist eine schulische Ausbildung in aller Regel, wobei es mittlerweile teilweise Wege gibt, die ähnlich oder fast identisch sind mit einer dualen Ausbildung. Pflege etc. pp. Mhm. Es gibt einen Berufszweig, der gar nicht so klein ist und halb so groß ist wie das duale System etwa. Da wird schulisch ausgebildet. Das ist in anderen Ländern selbstverständlich. Und es sind Länder, und auch das ist das, was die einschlägigen Institutionen gerne unter den Tisch fallen lassen. Die anderen Länder fahren mindestens genauso gut, wenn nicht besser damit. Wenn wir nach Skandinavien gehen, wenn wir in die Niederlande gehen, diese Länder sind überall weit vor Deutschland. Ob es um Innovation geht, ob es um Zufriedenheit geht, etc., wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, etc. Vielleicht wäre es auch mal angemessen zu gucken, hat es vielleicht was damit zu tun, dass die Ausbildung bei denen, obwohl schulisch, vielleicht gar nicht so schlecht ist? Aber nein, wir sind so borniert und halten an einem, möglicherweise an einer Institution fest, die lange Zeit super funktioniert hat. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das duale System hat seine Rolle, möglicherweise auch in der Zukunft. Aber viele Strukturen sind nicht mehr zukunftsfähig, weil sie einfach viel zu träge und viel zu langsam sind. Ein bisschen böse könnte ich jetzt sagen, Verbandsvertreter haben kein Problem damit, wenn sie ihre Zeit in Ausschüssen verbringen. Ich als Unternehmer habe ein zeitliches Problem, weil ich gucken muss, dass meine Leute mit der aktuellen Entwicklung hinterherhinken. Sprich, wir kümmern uns im Moment darum, wie wir automatisieren können, indem wir KI nutzen, als Beispiel. So, das heißt aber auch, damit werden Leute zum Teil freigesetzt, beziehungsweise umgekehrt, die Welt der Mitarbeitenden verändert sich. Es werden wieder andere Anforderungen an sie gestellt. So, und in diesem Spagat halten wir etwas hoch, das habe ich eben schon mal gesagt, was möglicherweise gar nicht mehr zukunftsfähig ist. Zumindest nicht so, wie es ist. Und ich versuche, es hat im Übrigen auch so gut wie nirgendwo funktioniert, jenseits der deutschen Betriebe, das duale System ins Ausland zu transportieren. Da haben wir jede Menge Geld ausgegeben. Der Erfolg ist sehr überschaubar. Okay. Wir tun es auch zum Teil heute noch. Auch hier, es gibt Institutionen, die leben davon, dass sie genau dieses tun. Wenn ich das umrechne in, wie viel Geld haben wir pro Azubi ausgegeben, kann ich viele Leute lange von finanzieren. Aber das ist einfach dieser Teil. Das heißt, wir halten, ich wiederhole mich an Sachen fest, die eigentlich nicht mehr aufrecht, bei denen ich grundlegend überprüfen muss, sind sie noch zukunftsfähig und wenn ja, wie? Das tun wir aber nicht. Und insofern läuft uns da, glaube ich, auch wieder die Welt. Ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass uns die Welt sozusagen nicht davonläuft, indem andere Ausbildungsstrukturen einfach schneller und besser sind.
Was ich immer wieder höre von Firmen und Verbänden, wenn es um die Frage von Auszubildenden oder potenziellen Auszubildenden geht, ist die Frage der Qualität der Bewerbenden. Jetzt haben wir einen relativ hohen Anteil seit Jahren schon Schulabgänger ohne Abschluss. Wie können wir denn diese Jugendlichen vorbereiten auf diese Welt, die sich eigentlich permanent wandelt? Oder ist der Maßstab falsch? Also der Maßstab Abschluss.
Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil auch hier verschiedene Dinge mitgehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich mäßige Bewerbungen kriege von Leuten, die ein Studium abgeschlossen haben und damit der deutschen Sprache gut mächtig sein sollten. Wobei für uns es nicht wichtig ist, ob in Deutsch oder Englisch. Die Jugendlichen haben ein ganz anderes Sprachverständnis. Und ich kenne viele Abiturienten oder Abiturientinnen, bei denen ich mich manchmal frage, wie gut war eigentlich die Deutschausbildung im Gymnasium? Mhm. Beziehungsweise auch bei Lehrkräften kann es ja passieren, dass der Akkusativ beziehungsweise der Dativ schon gar nicht mehr ankommt. So nach dem Motto, ich habe heute einen Termin mit Herr Fechtner. Zieht sich aber durch. Es kann mir mittlerweile auch in Zeitungen passieren, wo ich dann denke, so...
Ich bin hier wegen dem Termin.
Das ist gut. Nein, aber das heißt, wir haben eine Sprache, die sich verändert. Viele Jugendliche springen zwischen Deutsch und Englisch. Und diejenigen, die zwischen Deutsch und Englisch springen, sind gewohnt, dass es kein Thema ist, wenn ich in einen deutschen Satz englische Wörter einbringe. Für viele ist das ein No-Go. Damit verändern sich aber auch Sprachstrukturen, weil die Sprachstruktur im Englischen ist eine andere als die im Deutschen. Ja. Wir haben viele Jugendliche, die sind bilingual. Viele von denen sprechen beide Sprachen wunderbar. Bei manchen vermischt sich das. So. Und dann, wie bewerbe ich mich denn bitte schön bei welchem Unternehmen? Ist das ein innovatives Unternehmen? Kann ich da eine kreative Bewerbung hinschicken? Oder ist das ein konservativer Laden, wo ich doch bitte schön ganz formal agiere? Oder ist das ein Laden, der vielleicht sogar mit KI arbeitet? Und das heißt, nach ganz standardisierten, mehr oder weniger standardisierten Vorgaben, wo ich wieder andere Sachen habe, was wollen die? Wer macht die Bewerbung denn mit den Jugendlichen? Wer ist denn dafür qualifiziert? Die Person bei der Bundesagentur für Arbeit? Der oder die Lehrerin? Wer? Niemand. Wie sollen Sie denn bitte schön eine super Bewerbung auf den Tisch legen, wenn nicht die Eltern einen entsprechenden Hintergrund haben? Oder dafür sorgen, dass das Kind irgendwo die entsprechende Unterstützung kriegt? Das heißt, auch das ist vollkommen selbstverständlich. Die Jugendlichen wissen doch gar nicht, was dieses Unternehmen für eine konkrete Erwartung an die Bewerbung hat. Ja, und dann kann ich natürlich darüber lamentieren, das Deutsch ist schlecht, die Handschrift ist miserabel, wenn es dir denn per Handschrift kommt, oder sie ist standardisiert, weil aus dem Internet gezogen. Alles vollkommen normal. Hat aber nicht unbedingt nur was damit zu tun, dass wir die Jugendlichen Schulabbrecher haben oder Jugendliche ohne Schulabschluss, sondern das zieht sich ein Stück weit durch. Die Welten sind komplett unterschiedlich. So. Und das heißt, das Bewertungskriterium, ich kriege nur noch schlechte Bewerbungen oder die Jugendlichen sind alle zu blöd, was ja ganz viele Betriebe sagen, Die sind einfach viel zu schlecht, die sind immer schlechter geworden. Die vernachlässigen, dass diese Jugendlichen möglicherweise andere Kompetenzen haben, auf die sie aber keinen Wert legen. Und ich fand das ganz spannend, das ist ein Jahr her oder sowas, habe ich eine Studie von, was war das, Nordmetall oder sowas in die Hand gekriegt, wo ich dann geguckt habe, okay, was sind die Erwartungen der Unternehmen? Die Masse der Unternehmen guckt immer noch nach standardisiertem, in meinen Augen Unsinn. Sprich, wie sind die Schulnoten in Deutsch, Mathe und so weiter? Die nichts aussagen. Die null aussagen, weil sie die möglichen Kompetenzen der Jugendlichen nicht abbilden. Da, wo ich soziale Kompetenzen erwerbe, Sport, Kunst, Theater, mal alles völlig uninteressant. So, das heißt, es ist fast zwangsläufig, dass wir in eine solche Situation reinraten. Und ja, natürlich haben die Jugendlichen an bestimmten Punkten nicht mehr die Mathe- oder die Deutschkenntnisse, die wir früher in der gleichen Ausgangslage hatten, weil sie viel, viel ganz andere Dinge noch parallel mitnehmen mussten, die wir nicht mehr mitnehmen müssen, bei denen wir hinterherhängen.
Da sind wir wieder bei den sozialen Welten, bei den sozialen Medien.
Wir sind dann wieder bei den sozialen Welten. Und es ist hier, auch da laufen die Erwartungen, laufen alle in Richtung Kinder von Eltern mit Akademikerhintergrund oder zumindest mit einem sehr guten Bildungsniveau. Alles andere wird komplett abgehängt. Und es wird auch immer wieder standardisiert. Ich habe letztens einen Jugendlichen getroffen, mitten in Brandenburg, also ich sage jetzt mal, ohne Brandenburg zu nahe zu treten, in der Pampa, der sich seit 2 Jahren auf einen Ausbildungsplatz bewirbt. Und wenn er denn Glück hat, zum virtuellen Vorstellungsgespräch eingeladen wird, das dann großer Betrieb standardisiert abläuft, wo er als abgebrochener Abiturient, sprich er hat nach der 12 abgebrochen, fast keine Chance hat, weil andere Jugendliche garantiert besser sind in der Präsentation. Das heißt, wir haben ein komplettes Auseinanderdriften zwischen Teilen der Jugendlichen, deren Welt, mit der sie umgehen müssen. Auch da wieder Thema psychosoziale Gesundheit und. Versus eine Unternehmenswelt, die es sich in Teilen offenkundig leisten kann, immer noch eine reine Bestenauslese zu machen. Ja, aber zugegebenermaßen natürlich nehme ich nicht den 5 besten Bewerber oder die 5 beste Bewerberin, wenn ich den Besten kriegen kann. Vollkommen klar. Aber wir lassen immer einen immer größer werdenden Teil der Jugendlichen schlicht zurück, weil wir als Gesellschaft nicht begreifen, dass wir uns um diese Jugendlichen kümmern müssen. Es ist einfach, wir machen Schulterzucken. Corona-Aufarbeitung, Angebote für psychosoziale Gesundheit, Schulpsychologinnen, Sozialarbeit etc. Es wird immer darauf hin, ja, wir machen was. Für kleine Gruppen. Was waren das, 100 Mental Health Coaches? Für 40.000 Schulen. Ja, aber das ist so diese Art und Weise, wie wir damit umgehen. Das fällt uns irgendwann ganz böse auf die Füße, wenn es uns nicht schon in erheblichen Teilen jetzt auf die Füße fällt. Und das ist, wir lassen einfach große Teile der Welt außen vor und berücksichtigen die Folgekosten nicht. Und die sind gigantisch. Deutschland läuft auf einen demografischen Wandel. Jetzt mache ich wirklich nochmal das ganz große Bild. Demografischer Wandel heißt, meine Generation mit fast 20 Millionen geht aus dem Arbeitsmarkt. Wir sind nicht 20 Millionen, das ist ein bisschen sehr viel, aber wir sind 1, irgendwas. Ja, ist die Frage, welchen Zeithorizont ich das mache. Wobei, ich habe die Zahl von 19,5 Millionen gelesen. Ist egal. So, die nachwachsenden Generationen sind Pi mal Daumen etwas mehr als halb so groß wie unsere. Rein quantitativ bräuchten wir jeden Jugendlichen mit einer wie auch immer gearteten Ausbildung. Wenn wir uns die Entwicklung angucken, können wir seit 30 Jahren feststellen, dass wir nicht mehr genügend ausbilden. Und es liegt nicht daran, dass wir zu viele Jugendliche haben, die in die Hochschule gehen. Wir brauchen diese Leute. Ohne so viele Akademiker, wie wir haben, würde Deutschland wirtschaftlich noch schlechter dastehen. Bin ich felsenfest von überzeugt. Das heißt, auch hier, wir müssen uns um die Zielgruppe kümmern, die nachwächst, und wir können nicht sagen, nein, du bist uns zu blöd und du bist uns zu blöd und dich wollen wir auch nicht, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die alle möglichst gut eingebunden werden. Ich mag den Begriff Integration nicht, weil er einseitig ist.
Aber Einbindung ist schön.
Aber einbinden. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir das tun. Das tun wir aber nicht. Wir haben den Katalog, mit denen Jugendliche als nicht ausbildungsfähig rausgesortiert werden. Weil gibt es angeblich nicht mehr, wird immer wieder behauptet, sie gibt es aber immer noch. Warum landen 250.000 Jugendliche in den berühmten, im berühmten Übergangssektor? Wir müssen zur Kenntnis nehmen, die Welt heute ist derart volatil, komplex, herausfordernd. Und damit müssen wir so umgehen, dass die Jugendlichen sukzessive besser damit klarkommen bzw. damit umgehen können. Und wie, das ist keine Frage von oben, unten, rechts, links, sondern es ist eine Frage, schlichtweg deren Realität zur Kenntnis zu nehmen und damit auch sie einzubinden. Und wir hatten letztens das Thema Gen Z, weil ich gerne in Kenia bin und dann war so die Idee, ach komm, dann schreiben wir doch mal aus der deutschen Perspektive, einfach mal, um da den Wind so ein bisschen rauszunehmen oder das ein bisschen auf eine andere Ebene zu heben, wie wir das so sehen. Ich so ein bisschen wissenschaftlich, unser Sohn hat seine Perspektive draufgeschrieben. Der sagt ganz klipp und klar, deutlich, liebe Gesellschaft, ihr kümmert euch. Und gerade die Politik kümmert sich überhaupt nicht um diese Gruppe. Der Frust ist unglaublich groß, das kommt immer wieder. Aber was interessiert das in einer Welt, in der die meisten in der Politik über 40, über 50 sind, vielleicht sogar über 60, all ihr gesetteltes Leben haben und abgesichert sind? Die bewegen sich alle nur in bestimmten Zirkeln. Dieser Austausch findet kaum noch statt. Und wir sorgen auch nicht dafür, dass dieser Austausch stattfindet. Egal, ob das Sportverein, Musikschule, Theater oder auch nur das Jugendzentrum ist oder was auch immer. Wir bauen bestimmte Strukturen aus der Not heraus ab, ohne uns in Teilen darüber klarzumachen. Was hat das für Folgen? Und danach machen wir nur noch Schulterzucken, wir haben kein Geld. Und auch nicht die Ideen, wie wir es machen können.
Da könnte ich jetzt das Thema noch mal ganz groß aufmachen über dritte Orte. Aber da kommen wir jetzt viel zu weit. Naja, das sind diese Orte, die nicht zu Hause und nicht Arbeitsplatz sind.
Ach so.
Wo man sich einfach mal als Gesellschaft versammeln kann und einfach da ist, wo man aber jetzt irgendwie voraussetzungslos hinkommen kann, wo man also nicht sich in einem Einkaufscenter treffen muss, wo man wieder Geld ausgeben muss, um dabei zu sein. Und das ist ein Riesenproblem.
Die Jugendlichen würden gerne in den Sportverein. Es kostet in Teilen Geld, was noch vergleichsweise wenig ist im Gegensatz zu anderen Angeboten. Entweder gibt es keine Sportstätten, die sind im beschlissenen Zustand, oder es gibt keine Sportlehrkräfte mehr etc. pp. Das heißt, alle Anlauforte oder viele Anlauforte, wo die Breite der Gesellschaft in Anführungszeichen mal zusammenkommen könnte und vielleicht ganz selbstverständlich zusammenkommt, werden nicht immer weniger, aber es wird nicht ausreichend gefördert. Und das zieht sich ein Stück weit durch. Und auch hier kommt mir gerade wieder in den Sinn, wenn ich war gerade so bei der Olympiabilanz, hat nichts mit dem Thema zu tun, das kleine Holland steht, glaube ich, deutlich besser da als das große Deutschland. So gefühlt. Ich will jetzt nicht sagen, ich kenne den Medaillenspiegel auswendig, aber ich finde es schon immer wieder beachtlich, was dieses relativ kleine Land an Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern hervorbringt in unterschiedlichen Sportarten. Und das mit einer Bevölkerung, die weitaus kleiner ist als hier in Deutschland. So, das heißt, dort haben wir eine ganz andere Mentalität. Und die Mentalität, glaube ich, ist etwas, womit wir ein großes Problem haben. Wir ruhen uns auf dem aus, was in der Vergangenheit war und merken nicht, dass wir im Moment sehr weit auf die Wand zugelaufen sind.
Hey, das ist doch kein gutes Schlusswort eigentlich.
Ja, tut mir leid.
Wie sind wir denn jetzt da wieder angekommen? Aber ja, letzten Endes landet man irgendwie oft bei einem Befund in der Art und Weise, ne?
Es ist im Moment ein Stück weit leider so. Und ich will damit auch nicht die Kräfte wecken, die uns noch weiter zurückführen würden, und zwar ganz schnell. Aber wir müssen begreifen, dass sich die Gesamtwelt grundlegend verändert hat. Und das wirkt sich bei uns im Kleinen wie im Großen aus. Und diese Dinge müssen wir konsequent uns vor Augen führen und gucken, wie wir in einer älteren Gesellschaft, die ja nicht ganz so dynamisch in den meisten Fällen ist, die Voraussetzungen schaffen, dass auch die nachkommenden Generationen ein Wirtschaftssystem haben, das funktioniert und nicht, dass sie zwingt, eventuell woanders hinzugehen, weil es da besser ist. Sondern es sollte eigentlich andersrum sein. Wobei, wenn dem denn so ist, dann sind wir nicht glücklich, wer da kommt. Wir drehen uns ein Stück weit in dieser Gesellschaft im Kreis und kommen keinen Meter weiter. Wir führen Schattendiskussionen und Scheindiskussionen, anstatt uns ehrlich damit auseinanderzusetzen, wo stehen wir und was sind die Lösungsoptionen. Und das wäre aber wahrscheinlich ein Thema für eine neue.
Da sind wir dann jetzt, da würden wir jetzt den heutigen Rahmen komplett sprengen. Dann würde ich einfach sagen, lassen wir das an der Stelle. Ich bin jetzt mit dem Ende tatsächlich ein bisschen unzufrieden, weil ich denke, könnten wir es noch weiter eintauchen. Aber lassen wir das erstmal so stehen an der Stelle. Dieter, ich danke dir.
Gerne, danke auch.
Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, gerne wieder bis zum nächsten Mal. Haben Sie eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.